Rainer Maria Rilkes Duineser-Elegien entstanden zwischen 1912 und 1922, sind ein lyrisches Schlüsselwerk der Moderne, das sich allzu eindeutigen Interpretationsversuchen entzieht. Die darin versammelten Gedichte sind weltbekannt und haben sich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Unvergessen bleibt vor allem der Beginn.
Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
Mit nicht geringem Pathos las Will Quadflieg aus dem Beginn der Duineser Elegien. Rilke erkannte im Schönen das Schreckliche, denn der Mensch ist schwach und sterblich und der Engel symbolisiert für ihn nur das, was er nicht erreichen kann. Rilkes Elegien sind eine Klage über das Menschsein auf Erden. So erblickt der Dichter im Spiegel des Schönen die bittere Wahrheit des menschlichen Daseins. Die nun erschienene historisch-kritische Edition namens Duineser Elegien und zugehörige Gedichte 1912 bis 1922 besitzt erstaunliche Aktualität, denn sie stützt sich auf bislang unbekanntes Material. Der Ankauf des Nachlasses Rilkes, der sich fast 100 Jahre in Privatbesitz befand, durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach im Jahr 2022, spielt in dieser Ausgabe eine entscheidende Rolle. So fanden etwa eine große Zahl von neu entdeckten Werkmanuskripten in diese Edition Eingang. Welche Einblicke der Band in Rilkes Schaffensprozess gewährt und was er zur Entschlüsselung seines ebenso populären wie herausfordernden Werkes beisteuern kann, darüber hat sich meine Kollegin Gudrun Braunsberger mit dem Herausgeber Christoph König, Professor für deutsche Literatur an der Universität Osnabrück, unterhalten.
Wir sprechen heute über einen der bedeutendsten Gedichtzyklen der deutschsprachigen Literatur, Herr König, die Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke, die Sie als historisch-kritische Edition herausgegeben haben. Neben einer Monographie mit einem umfassenden Kommentarteil haben Sie auch einen Interpretationsband verfasst, der sich mit der Deutung dieser 10 Elegien beschäftigt. Erschienen ist der Zyklus vor genau 100 Jahren. Entstanden ist er auf Schloss Duino bei Triest, wo man heute noch auf den Wegen Rilkes spazieren kann, nachempfinden kann, wo ihm wohl diese Verse eingefallen sind. Welche Bedeutung hat das Werk zunächst einmal für Rilke selbst?
Die Duineser Elegien Rilkes gehören zu seinen Hauptwerken. Neben dem Stundenbuch, den Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigger, den Sonetten an Orpheus und ganz spät auch den französischen Gedichten. Und sie sind, wie Sie sagten, 1912 auf Schloss Duino begonnen worden. Und es war für Rilke damals schon deutlich, dass er daraus einen Zyklus gestalten möchte. Die ersten beiden Elegien entstanden und auch ein Großteil der schließlich an den Schluss gestellten 10. Elegie. Dann folgte ein langes Jahrzehnt, wenn ich so sagen darf, denn erst im Februar 1922, parallel zu dem Schreiben der Sonette an Orpheus, gelang es Rilke, diesen Zyklus abzuschließen. Dazwischen waren die Jahre des Krieges und damit verbunden mit den Erlebnissen der Einberufung, der radikalen Depression, die Furcht, nicht mehr schreiben zu können. Er hat die letzte Elegie noch 1915 geschrieben und dann folgte eine lange 6-jährige Pause, in der ihn dieser Plan ständig verfolgt hat.
Die Duineser Elegien gelten als eines der rätselhaftesten literarischen Werke. Man tut sich nicht leicht mit dieser Sprache voll von verschlüsselter Symbolik. Die Verse sind überwältigend. Diesen Begriff Überwältigung verwenden Sie mehrfach in Ihrem Interpretationsband. Und darin empfehlen Sie auch, sich einfach einmal auf die Dynamik dieser Texte einzulassen und sie sozusagen wie Exerzitien zu betrachten. Was genau meinen Sie damit?
Die Überwältigung spielt tatsächlich, betrachtet man die Geschichte der Lektüren der Duinese-Elegien, eine zentrale Rolle. Die Überwältigung ist immer doppelt zu sehen. Sie ist die Begeisterung, aber sie ist auch die Ablehnung. Wenig Autoren werden so mit Häme und auch Hass verfolgt wie Rilke. Die beiden Dinge gehören zusammen. Und die Überwältigung, von der ich hier spreche, hat in den Gedichten ihre Ursache, aber auch ihr Gegengewicht. Und dieses Gegengewicht wird oft nicht richtig gesehen. Es gibt also eine Wiegebewegung in den Gedichten zwischen Zauberei, eine Art Verzauberung, und Redlichkeit, einer nüchternen, rationalen Kritik der Versuche, in der Zauberei, in den Gedichten weiterzukommen. Und diese Wiegebewegung wird oft übersehen. Ich darf Ihnen vielleicht gleich ein Beispiel geben. Die erste Elegie beginnt mit den berühmten Versen: Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Das ist ein experimenteller Anfang, und das Experimentelle wird oft übersehen. Die Leser sagen, ja, da schreit er und die Engel hören ihn. Aber es ist im Konjunktiv, es ist konditional. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn? Und diese Einschränkung durchzieht die Elegien von Anfang bis zum Schluss und führen dann zu diesen Lektüren, die als persönliche Lektüren ihr ganzes Recht haben, aber einer genaueren, auch philologischen Lektüre nicht standhalten können.
Ein Jahrhundert, nachdem Hölderlin die Dichterdämmerung vorausgesehen hat und das Ende einer Epoche verkündet hat, tritt jetzt Rilke auf den Plan und weist dem Dichter noch einmal eine neue Bedeutung zu. Man könnte vielleicht sagen, indem er eine Sinngebung für den neuzeitlichen Menschen dichterisch formuliert. Es gibt da Passagen, die aufrütteln. Mir ist es jedenfalls so gegangen, mit folgenden Zeilen, nämlich aus der 7. Elegie: Jede dumpfe Umkehr der Welt hat solche Enterbte, denen das Frühere nicht und noch nicht das Nächste gehört. Da ist eine Zeit des Umbruchs angesprochen, die sich vielleicht jetzt wieder ereignet.
Diese Sätze finden sich zahlreich in den Elegien. Es sind Lehrsätze, eine Art Doxa in der Philosophie. Und sie werden aber sofort in eine Bewegung des Sprachdenkens eingebaut, sodass die Lehre Rilkes für den modernen Leser darin besteht, dass der Leser sich dieser Anstrengung unterziehen soll, der Veränderung dieser Doxa in den Gedichten. Und man fragt sich dann sofort, worin besteht diese Anstrengung? Und diese Anstrengung, die die Gedichte abverlangen, ist eine Anstrengung ins Künstliche hinein. Also der Leser wird dazu eingeladen, die Lehrsätze, die allgemein menschliche Erfahrungen wiedergeben oder wiederzugeben scheinen, als Teile einer künstlichen Welt zu betrachten. Nun, worin besteht hier in dem Satz, den Sie zu Recht zitiert haben, das Künstliche? Es wird weiterhin deutlich, dass diese Enterbten, von denen das Gedicht spricht, sich beziehen sollen auf Gestalten in der Geschichte. Und diese Gestalten, das Wort Gestalt ist hier emphatisch gebraucht, das sind Formen, die sich auch, und das sagt das Gedicht auch, niederschlagen in, wir würden sagen, kulturellen Monumenten. Er spricht von Säulen, von Pylonen, er spricht von Chartres, der Kathedrale, aber eben als eine Kathedrale der Musik. Auch hier wieder dieses Künstliche. Es ist also eine Einladung, diese Arbeit am Sinn nachzuvollziehen und weniger eine Einladung, sich mit diesen Sätzen als Sinnaussagen zu begnügen.
Ein ganzes Jahrhundert lang haben sich Dichter und Dichterinnen, aber es waren vorwiegend Männer, also Dichter einerseits und die Literaturwissenschaft andererseits, mit der Deutung dieses Werks beschäftigt. Und man, das kann man sagen, man war sich wenig einig. In der Konjunktur der Rilke-Rezeption scheint sich das Verhältnis zur Transzendenz der jeweiligen Interpreten wiederzuspiegeln, aber auch deren politisches Selbstverständnis von Kunst überhaupt. Wie würden Sie das Urteil des 20. Jahrhunderts, vor allem aber die Polemik innerhalb dieser Interpretationsgeschichte, wie würden Sie das kurz zusammenfassen?
Zunächst zu den Frauen eine Bemerkung. Die ersten Leser, die tatsächlich die Gedichte am besten verstanden haben, waren die großen Frauen, mit denen Rilke im Briefwechsel stand. Es sind Künstlerinnen, die Pianistin Magda von Hattingberg, die Bildhauerin Baladine Klosowska, die sehr früh eingeübt wurden, in Rilkes Art zu sprechen und dann später auch Bücher schrieben, also Lou Andreas Salome zum Beispiel oder Eva Kassira. Dann veränderte sich die Situation und, wie Sie sagen, wird es zu einer Geschichte von ganz starken theoretischen, theologischen, marxistischen Annahmen, von denen her die Gedichte gelesen werden. Ich gebe ein Beispiel. Es gab 1965 in Berlin ein großes Kolloquium, das Höllerer organisiert hatte, und Peter Demetz und Erich Fried traten auf und sie warfen namentlich Fried Rilke Lüge und Verrat und Verführung vor, ohne sich zu fragen, ob sie vielleicht Rilke in einer Tradition gelesen haben, die sie bekämpften, die aber auch Rilke nicht gerecht wurde. Später tritt dann die Literaturwissenschaft auf, und die Literaturwissenschaft geht auch wiederum von sehr starken theoretischen Annahmen aus, immer von außen her, also von der Psychoanalyse her bis hin zu heute den Animal Studies, wenn es dann darum geht, die Tiere in den Elegien zu verstehen. Gemeinsam ist diesen Ansätzen auf ganz verschiedene Weise immer die Ableitung und weniger der Versuch, die Sprachbewegung selbst und die Bewegung von Strophe zu Strophe, auch von Gedicht zu Gedicht im Zyklus nachzuvollziehen, die Arbeit am Sinn zu verstehen.
Es ist mit Sicherheit eine gewaltige Herausforderung für Sie als Literaturwissenschaftler, noch etwas Neues hinzuzufügen, was Sie ja dann in dem Interpretationsband auch tun. Es gibt ja schon, wie wir jetzt besprochen haben, diese Fülle von Interpretationen. Wie ist es Ihnen mit dieser Aufgabe ergangen? Und vielleicht auch zum Schluss jetzt noch etwas Persönliches. Was verbindet Sie denn überhaupt mit diesem Dichter und mit seinem Werk?
In der Edition geht es vor allem darum, den Buchstaben wiederzugeben, also den Text herzustellen und die Textgenese zu analysieren, also wie sind die einzelnen Gedichte entstanden. Und dazu eine Bemerkung: die zugehörigen Gedichte, die im Untertitel angedeutet sind, gehören unmittelbar zu einem Werkkomplex der Duinese-Elegien, der erstmals hier ausgebreitet wird. Ich sprach schon davon, dass Rilke in der Zeit des Ersten Weltkriegs in seinem Schreiben gehemmt war. Er hat als Reaktion darauf immer wieder Umschläge zusammengestellt mit den damals jeweils fertigen oder nur im Fragment vorhandenen Elegien an Adressaten wie sein Verleger Anton Kippenberg oder eben auch an Lou Andreas Salome geschickt. Er hat dann im Februar 1922 Gedichte, die in diesen 10 Jahren entstanden sind, noch einmal ausgesucht und abgeschrieben und Kippenberg vorgeschlagen, einen zweiten Band zu den Elegien zu schreiben mit dem Titel Fragmentarisches, der Duinese-Elegien, zweiter Teil. Dazu kam es nicht. Auch diesen geplanten Band geben wir mit den insgesamt dann 3 Umschlägen wieder und ebenso auch Vorarbeiten, die die Mühen Rilkes zeigen, diese Gedichte zu schreiben. Daraus entsteht natürlich ein großer Erkenntnisgewinn für die Forschung. Die Gedichte Rilkes besitzen in meinen Augen eine solche Radikalität, dass man mit ihnen nicht fertig wird. Und dieses Nicht-Fertig-Werden ist ein Stachel, den andere Autoren, die auch zum Kanon gehören, nicht so setzen können. Und dieses insistierende Lesen, das daraus folgt, entsprechend einer starken Berücksichtigung der Gedichtlogiken selbst, führt dann zu, denke ich, 9 Lektüren. Wer als Philologe zu lesen beginnt, wird immer Neues entdecken. Und in dieses Persönliche misst sich übrigens auch die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Künstler Paul Renner, mit dem ich seit langer, langer Zeit befreundet bin, der, was ganz ungewöhnlich ist für einen Maler, der nicht die Gedichte Rilkes illustriert, sondern sich eingelassen hat auf meine Lektüren und innerhalb dieser Lektüren und deren Sprache zu malen versucht.
Ja, und ein solches Bild ist als Cover des Bandes verwendet. Danke für das Gespräch, Herr König.
Gudrun Braunsberger war das im Gespräch mit Christoph König, dem Herausgeber von Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien und zugehörige Gedichte 1912 bis 1922. Die historisch-kritische Ausgabe ist im Wallstein Verlag erschienen.